Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Und als ich das letzte Mal zu unserer Folge zu dem Netflix-Film Killer von David Fincher Jenny Jecke begrüßen durfte, dann habe ich sie begrüßt als stellvertretende Chefredakteurin von Moviepilot. Das hat sich mittlerweile geändert. Jetzt ist sie die Chefredakteurin von Moviepilot. Hi, Jenny.
Hallo, Marco.
Freut mich, dass du wieder da bist. Das war letztes Mal so ein herrliches Gespräch. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzuhören, gerade weil wir beide Fans von Fincher sind und dieser Film besonders hart besprochen werden musste, The Killer, weil er sehr gemischt aufgenommen wurde, aber ich bin komplett auf deiner Schiene. Ich hatte dich damals schon eingeladen, weil du diesen wunderbaren Artikel aus, war das Venedig oder
genau,
was kann?
Venedig.
Venedig, ne? Direkt aus Venedig geschrieben hast, so als Ankündigung, was für einen Kultfilm sich da anbahnt. Ich habe sogar ein ganzes Video darauf basiert, auf deinem Artikel. Und jetzt muss ich kurz überlegen, hatten wir zur ersten Staffel House of the Dragon schon geredet? Ich glaube nicht. Ich glaube, Game of Thrones letzte Staffel war das letzte Mal, als wir zwei zusammen vor der Kamera waren, oder?
Genau, da warst du mal in Berlin, in unserem noch alteingerichteten Studio mit einer Couch. Da waren wir alle zusammengequetscht und haben über Game of Thrones geredet, soweit ich mich erinnere. Das ist ja auch schon wieder 5 Jahre her, ist fast.
Und wir waren da sehr auf einer ähnlichen Schiene. Also für uns war das, glaube ich, ein sehr versöhnliches Ende, wenn ich dich da richtig wiedergebe, oder? Hat sich das geändert jetzt in den letzten Jahren bei dir?
Es hat sich nicht geändert. Also ich schaue immer wieder gern auf diese 8. Staffel zurück, obwohl ich auch diverse Probleme gerade mit dem Mittelteil dieser Staffel habe. Aber es ist immer so, ich habe die Serie ja jahrelang mit Recaps begleitet und sie ist irgendwie ein Teil von meinem Leben und dann ist sie auf einmal weg. Und dann schaue ich manchmal schon irgendwie gern zurück an diese Montage, wo ich versucht habe, was in der langen Nacht zu erkennen auf meinem Laptop. Und dann habe ich aber auch immer wieder diese positiven Momente. Also ich weiß nicht, John geht irgendwie raus in den Schnee, in den Wald. Mhm. Das, was für mich einfach ein wunderbares Bild für diese Serie war. Mhm. Und daran denke ich gern zurück. Hat sich deine Sicht geändert?
Nee, gar nicht. Ich glaube, sie ist eher noch versöhnlicher geworden. Also gerade wenn Zeit noch dazu kommt, weißt du. Ich hatte ja auch, genau wie du, der Mittelteil der 8. Staffel war mein Problem. Für mich war nie die Storyentwicklung das Problem, sondern das Pacing. Und sowas ist etwas, alles was mit Zeit zu tun hat, verschwimmt ja auch mit der Zeit. So, wie wir selber, also dieses Pacing jetzt live zu erleben, ist was anderes, als wenn du an deine Lieblingsmomente von einem Film oder von einer Serie zurückdenkst, weil dann ist das ein Medley, wenn man so möchte. Und gerade jetzt, wo ich wieder House of the Dragon Videos mache, erwische ich mich ja natürlich dabei, dass ich immer wieder Game of Thrones Momente reinschneide. Und es ist egal, welche Staffel, ob es die erste ist oder die letzte ist, die Momente, die ich reinschneide und wie ich sie reinschneide, ich merke da immer, boah, ich liebe diese Serie so abgrundtief. Ich liebe diese Momente. Ich liebe fast jeden Dialog. Also, weil sie, selbst wenn es ein doofer Dialog ist, ist er geil geschrieben und einfach fantastisch gespielt und gesprochen. Und ich kann nicht aufhören. Also, ich bin so kurz vom Rewatch gerade. Auch weil wir demnächst 2 Jahre House of the Dragon wieder überbrücken müssen. Und ich hatte jetzt gerade diese Staffel sehr viel zu Robb Stark reinschneiden müssen. Und das ist ja schon lange, lange, lange her. Das ist 10 Jahre her, all das, die Red Wedding und so weiter. Und das hat nichts von seiner Kraft verloren. Also, ich bin nur noch versöhnlicher. Ich find's eher albern, wenn man immer noch hassend durch die Gegend rennt. Also die Grundstory ist ja die, auf die auch die Bücher hinaus wollen. Die Grundstory. Also das Ende von mir aus. Wer wo sitzt und warum. Und das wird uns auch, wenn George R. Martin in 10 Jahren endlich Winds of Winter rausgebracht hat, das wird nicht so viel daran ändern. Und ehrlich gesagt fand ich das auch nie das Problem. Es ist das Pacing, es ist der Mittelteil, genau wie du sagst. Also ich bin sehr versöhnlich. Aber wie stehst du denn zu House of the Dragon jetzt?
Also am Anfang fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mir so ein bisschen das Element der Unterwanderung gefehlt hat, sag ich mal, das bei Game of Thrones dabei war, im Sinne von in Game of Thrones, klar, am Anfang hat man so diese klassischen Unterhaltungselemente von HBO, also vor allem nackte Haut und Brutalität, das hat die Leute reingezogen, aber dann ist es ja immer seriöser geworden, bevor dann am Ende so dieser Blockbuster-Turn kam mit Mega-Effekten und allem drum und dran. Und bei Game of Thrones hatte man ja immer auch Leute, die in wunderschön ausgerichteten Burgen über Intrigen sprechen, also so diesen Shakespeare-Vibe. Ja. Aber das wurde eben immer, auch wie es ja auch bei Shakespeare geschieht, unterwandert durch humoristische Elemente, Figuren, die das so mit einer gewissen Distanz betrachten und kommentieren, sodass man das alles vielleicht nicht so ernst nehmen muss, wie eine BBC-Drama-Verfilmung zum Beispiel, die sich ja immer reinschleichen könnte. Und ich hatte schon das Gefühl, dass House of the Dragon am Anfang eher Richtung BBC-Drama-Verfilmung tendierte und auch am Anfang dieser zweiten Staffel, als in diese, wir betrachten das mit so einem leichten Zwinkern, was diese komischen Adligen die ganze Zeit tun. Und das lag vor allem daran, dass es eben keine äquivalente Figur zu Tyrion gibt in House of the Dragon. Und im Verlauf der ersten Staffel habe ich das einfach akzeptiert, weil in gewisser Weise ja dieser intrigante Aspekt, die Politik, ja auch einer meiner Lieblingsaspekte bei Game of Thrones war. Und House of the Dragon wird eben anders erzählt und das zeigt sich dann eben auch in den Zeitsprüngen in der ersten Staffel, mit denen ich nie ein großes Problem hatte. Und dann ist es mir dann doch sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen, auch wenn es am Ende wieder etwas Stolpersteine gab und vor allem diese Geschichte mit dieser zwanghaften Anbindung an die Geschichte von Game of Thrones oder beziehungsweise dem Lied von Eis und Feuer, damit wurde ich nicht warm, damit werde ich auch jetzt nicht warm, aber alles andere, das Casting, die neuen Sichtweisen, die wir auf die Macht und die Herrschaft haben, das hat mir schon sehr gut gefallen, auch jetzt in der zweiten Staffel.
Merkst du dann da auch einen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Staffel? Ich habe es immer viel auf die Showrunner geschoben. Spürst du das denn auch? Und gerade wenn Alan Taylor mehr dieses Game of Thrones Pacing meiner Meinung nach reinbringt, gefällt dir dann die zweite Staffel vielleicht sogar besser als die erste?
Ich muss sagen, ich hatte am Anfang der zweiten Staffel schon Probleme. Ich habe mich manchmal die frühen Tage von Game of Thrones zurückgewünscht. Manchmal habe ich mir gewünscht, in den ersten drei Folgen gerade, dass mal wieder jemand so richtig auf den Putz haut. Andererseits war in der ersten Staffel von House of the Dragon dieses auf den Putz hauen, diese ganze Geschichte mit der Triarchie, heißt die so auf Deutsch?
Ja,
Triarchie.
Ja, tatsächlich.
Und diesem Red Herring-Bösewicht, der groß aufgebaut und einfach wird und einfach verschwindet und niemand interessiert sich mehr für ihn. Also so in der ersten Staffel war, glaube ich, dieses Selbst, diese Sicherheit im Umgang mit, jetzt brauchen wir ruhige Momente und jetzt brauchen wir Blockbuster-Momente. Die waren der ersten Staffel noch nicht so zu sehen. Das war so ein bisschen awkward, ne? Gerade in der ersten Hälfte. Wann muss man die Leute dringend mit großen Dingen unterhalten? Und dann hast du eben so eine schlecht inszenierte Metzelaktion von Daemon Targaryen. Und wann muss man
schlecht
die.
Schlecht inszeniert ist jetzt aber.
Ich fand das alles ziemlich billig und auch dramaturgisch sehr uninteressant, weil man ja weiß, dass er eigentlich nicht in Gefahr ist.
Das stimmt.
Und in der zweiten Staffel merke ich schon, auch wenn ich das am Anfang ein bisschen zäh fand, mehr Selbstsicherheit, so im Sinne von, wir wissen jetzt, was unser bestes Erzähltempo ist. Und das ziehen wir jetzt da durch und dann musst du eben eine Weile warten, bis dann endlich die Rhaenys auf den Drachen steigt.
Also solche Bemerkungen erinnern mich immer daran, dass ich so oft so unglaublich d'accord mit dir bin und dann gibt es diese Meinungsausreißer bei dir.
Ich werde daran immer erinnert,
wenn ich kurz auf Letterboxd schaue. Und ich so, wow, wofür hat Jenny jetzt einen Stern gegeben?
Na, für also, Deadpool und Wolverine natürlich.
Ich verstehe ja, dass man da sehr extremer Meinung sein kann. Aber ein Stern fand ich dann schon heftig. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich bin mir sicher, dass du es gut begründet hast. Ich habe nur auf Letterboxd hast du nur die Wertung gegeben. Ich habe noch keinen Artikel gesehen, wo du das vielleicht ausgeführt hast.
Ja, ich möchte mich eigentlich mit dem Film nicht weiter auseinandersetzen. Aber ich werde noch einen Podcast dazu aufnehmen.
Ah, sehr schön. Wir können am Ende auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, welcher mysteriöse Podcast das
machen
sein
wir,
könnte.
Machen wir, Eigenwerbung.
Aber habe ich jetzt hier richtig verstanden, dass du, also der Anfang der zweiten Staffel, du hast, glaube ich, die ersten drei Folgen erwähnt, die dich eher enttäuscht haben. Das heißt, dass die sehr beliebte vierte Folge dich dann doch geholt hat in ihrer Ridley Scott-esken Inszenierung.
Lege mir kein Lob zu Ridley Scott in den Mund, das ich nie geäußert habe.
Warte mal, ich weiß, dass du ein riesen Tony Scott-Fan bist. Ich dachte, du bist auch ein Ridley Scott-Fan.
Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen?
Mein Lieblingsfilm von Ridley Scott ist Hannibal. Und ach, damit ist schon alles gesagt, was ich von Ridley Scott halte, fürchte ich.
Okay, nee, das ist schwierig für mich auszuhalten. Ich habe gerade ein Video über Aliens.
Ja, Alien ist ja auch ganz nett.
Nett. Alien 1.
Ja, nein, nett. Ich übertreibe. Alien mag ich natürlich auch, aber Ridley Scott ist für mich niemand, der auch nur irgendein Anzeichen von Handschrift hat. Und er schwingt halt immer, oder er hat immer eine sehr starke Ausschläge, je nachdem, wie seine Vorlage ist. Und sein Personal, sag ich mal. Und das bestimmt ja auch seine Karriere, gerade in den 90ern, dieses ständige Auf und Ab und dann sehr viele Ups und dann wieder das Auf. Mhm. Und Tony hat halt eine sehr starke Handschrift und deswegen mochte ich ihn schon immer mehr.
Da kann ich nicht widersprechen, das stimmt. Ein Tony Scott-Film, siehst du an, dass es ein Tony Scott-Film ist. Ich habe neulich einen Rewatch der Beverly Hills Cop-Filme gemacht und den habe ich letztes Mal als Kind gesehen und habe wirklich gar keine Erinnerung mehr daran. Und ich gucke den zweiten Teil an und sehe die ersten paar Aufnahmen und denke so, das sieht aus wie ein Ridley Scott-Film. Ist das ein Ridley Scott-Film? Guck sofort nach auf IMDb. Shit, das ist wirklich Tony Scott. Man sieht's einfach nach ein paar Bildern. Also wie er L.A. filmt, in dem Fall war es, glaube ich, Detroit der Anfang. Aber ist ja egal, du siehst einfach, dass es Tony Scott ist. Und bei Ridley Scott hängt es stark vom Film ab. Ich würde dir aber widersprechen, er hat auch eine Art von Handschrift, die man durchaus wiedererkennen kann. Und das mag ich an seinen Filmen, auch an seinen schlechten. Ist ja auch egal. Also dann selbst Blade Runner ist kein Film, kein perfekter Film für dich. Habe ich das gerade? Sorry,
Runner, das muss ich kurz zetteln. Beeindruckt mich als Ausstattungskino.
Okay.
Und ich würde ihn immer tausendmal lieber schauen als den Denis Villeneuve-Film, den ich wirklich absolut furchtbar finde.
Du musst immer noch einen draufhauen. Sollen wir uns jetzt hier ewig im Kreis drehen?
Okay, ich nenne keine Regisseure mehr in diesem Podcast.
Ich erinnere mich dunkel, dass du Dune auch ein bisschen überbewertet fandest.
Ein bisschen? Kann
das sein? Hatten wir das? Ja, ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Gespräch war oder ob ich wieder über eine Letterboxd-Review von dir gestolpert bin. Ich glaube, es war Letzteres. Ich glaube, es war die zu Teil 2 und da habe ich ja, okay, das ist eine Jenny-Wertung, alles klar. Aber sonst sind wir bei Game of Thrones und House of the Dragon relativ d'accord. So, und jetzt noch mal meine Frage. Das heißt, die vierte hat so ein bisschen deine Meinung gedreht?
Die vierte war die mit Rhaenys, oder?
Natürlich.
Genau. Na, weil ich habe die alle noch mal hintereinander weggesuchtet. Und deswegen verschwimmen sie in meinem Kopf ein bisschen. Ja, also die hatte für mich einfach die größte, bewegendste, ausdrucksstärkste Szene der ganzen Serie. Mhm. Also dieser Drachenkampf, also ich muss sagen, um noch mal trotzdem Abstriche zu machen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Einsatz der visuellen Effekte, diese ständigen grauen Wolkenhimmel, die ich sonst immer mit dem Marvel Cinematic Universe assoziiere, die hier sich so hineinfleuchen. Und dann immer, man sieht das ja immer dann an den Rändern zwischen dem Himmel und dem Drachenrand. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. So
ich
diese
weiß genau,
spezifische,
was du meinst. Diese Close-Ups beim Reiten sehen richtig scheiße aus.
Ja.
Und zwar schon seit der ersten Staffel. Für die zweite haben sie ja dieses Rig, auf dem sie sitzen. Das haben sie ja noch aufwendiger gemacht. Und jetzt ist auch noch die Kamera auch noch zusätzlich auf dem Rig, so dass es so wäre, als wäre die Kamera drauf dran geschnallt. Was sie aber nicht kapieren ist, dadurch sieht es ja noch schlechter aus. Witzigerweise ist The Marvel Cinematic Universe ein guter Vergleich, weil entweder sie machen es vor Bluescreen oder sie machen es vor einem Volume-Nachbau. Sie machen beides eigentlich. Der Volume-Nachbau ist nicht so hoch und geht nicht so in die Tiefe. Das heißt, da, wo der Rand ist, kommen dann blaue Laken dazu. Und dann wird das halt irgendwie in der Post geregelt. Und das in der Post regeln ist genau das, was du sagst. Man sieht den Übergang, wie ein bisschen beim Wetterbericht. Also, also hätten sie auch gleich vor Bluescreen machen können. Der Vorteil ist von so einer Technik, dass das Licht auf der Figur dann besser ist. Aber den Übergang kriegen sie nicht hin.
Ja, und für mich ist eben Drachenkampf immer Game of Thrones. Da sind so ikonische Drachenmomente drin. Und das hat House of the Dragon, glaube ich, primär bisher so im Stillstand der Drachen erreichen können. Auch jetzt am Anfang dieser Folge, der siebten Folge. Aber das, was mich eben so überzeugt hat, trotz dieser Probleme, die ich mit den Effekten habe in der vierten Folge, ist diese Kombination von einerseits hat man Aegon, der da hineinbrecht und sich beweisen will, weil ihn alle irgendwie für überflüssig und unfähig halten, was durchaus angebracht ist, so diese Einschätzung. Aber das muss man ja niemandem ins Gesicht sagen. Vor allem nicht durch die Mutter muss man es gesagt bekommen. Und auf der anderen Seite Rhaenys, die, glaube ich, ganz genau weiß, was für eine Mission sie angeht und die dann auch mit einzelnen Blicken und diese Blickkonstruktion zwischen ihr und ihrem Drachen Malaise war das ja, glaube ich. So viel über ihre gemeinsame Geschichte, über ihr eigenes Leben, das sich jetzt offensichtlich dem Ende neigt, erzählt. Und dann Aemon, der wirklich in der zweiten Staffel, ich muss es wirklich sagen, zu meiner Lieblingsfigur angewachsen ist, obwohl er so ein, naja, ich sag jetzt nicht, wie ich ihn bezeichnen würde, ist.
Weißt du, mit was ich ihn immer vergleiche? Den Joker. Er ist der Joker dieser Story geworden. Und der Joker hat halt eine Faszination auf jeden.
Ja.
Das ist einfach so.
Er hat schon so Ansätze auch von dem Phoenix, Joaquin Phoenix Joker, aber ist nicht ganz so Incel-mäßig, finde ich.
Das macht ihn
dann wieder irgendwie erträglicher für mich. Und der Schauspieler, also Ewan Mitchell, hieß er, glaube ich, der ist auch so wunderbar darin, zur Kamera zu spielen, mit kleinsten Mitteln, aber auch groß und dick aufzusetzen. Und der hat einfach so auch so eine ikonische Statur in jeder Hinsicht, so wie er aussieht. Einfach.
Eine Joker-Statur. Der Typ hat das Gesicht, für das die anderen Leuten Prothesen ins Gesicht kleben.
Ja, er sieht aus, als hätte ihn jemand irgendwie mit einem Stift gemalt, so als Skizze, so scharfe Linien, Nasen,
oder?
Kinn und so weiter, ja.
Ich habe es gerade beim Rewatch der Folge noch mal gemerkt, also als er da Dragonstone anfliegt und du guckst ihm ins Gesicht, der Typ ist auch dafür geboren. Ich bin nicht bereit, diese Welt zu verlassen, ehe er in irgendeiner Iteration den Joker spielt. Das ist einfach, der ist dafür geboren. Aber weißt du, ich muss dich saudo fragen, hast du dann verstanden, warum ich Ridley Scott Anspielung auf diese vierte Folge gemacht habe?
Nein, das musst du mir erklären, weil ich würde nie im Leben irgendwie an Ridley Scott denken.
Ich bin bei dir, was die Drachenkämpfe angeht. Ich finde es fast schon ein bisschen enttäuschend, aber die Folge ist so stark, weil das mit den Figuren so stark ist. Die Stakes oder auch überhaupt diese Zeitenwenden, die in dieser zweiten Staffel ja immer wieder vorkommen. Ne? Also, dass die Drachen gegeneinander kämpfen, dass jetzt wirklich der Tanz der Drachen beginnt, dass es entscheidend ist, wer darf denn überhaupt einen Drachen reiten. Hier wird gerade die Gesellschaft umstrukturiert und wir wissen ja zumindest, worin das endet, nämlich, dass irgendwann keine Drachen mehr da sind. Das finde ich alles sehr stark. Hier kommt aber noch dazu, auch so ein bisschen dieses Alan Taylor HBO-Pacing, der ja auch so viel für HBO gemacht hat. Er hat diese Folge gedreht. Und wo hat er sie gedreht? An dem Schauplatz, an dem Ridley Scott die Anfangsschlacht von Gladiator gedreht hat. Das ist derselbe Waldrand. Die haben
aber
da
es
nur
sieht nicht halb so atmosphärisch aus, also bitte.
Ich mochte die Atmosphäre sehr. Und das hat auch was sehr Game of Thrones-iges gehabt, dass eine Schlacht, an der jetzt nicht Figuren, die jetzt direkt miteinander, also direkt miteinander zu tun haben, also auf dem Boden in dem Fall, und das hatten wir auch immer in Game of Thrones, solche Schlachten werden dann von der ersten bis zur letzten Staffel dann oft nur am Rande erzählt. Du siehst den Ausgang, du siehst den Beginn, du siehst die Auswirkungen dieser Schlacht, aber du kannst nicht und solltest nicht bei jeder Schlacht von Anfang bis Ende so mittendrin dabei sein, weil wenn du die Figuren, die da gerade kämpfen, wenn du keine Beziehung zu denen hast, bedeutet die Schlacht auch gar nichts. Genau wie du gesagt hast, das eine ist halt, diese eine Grabfeeder-Schlacht ist ja auch nur ein Musikvideo im Prinzip, ohne echte Dramaturgie, weil du weißt ja, dass Daemon Targaryen hier nichts passieren wird gegen den No-Name, den du nie wieder sehen wirst. So, das sind Feeny Stakes. Das darf nur gut aussehen und das war's dann auch schon. Und hier hast du, ich mochte diese mittelalterliche Inszenierung. Die Bogenschützen gehen nach vorne, die Pfeile prasseln rein, die Kamera bleibt gerne so auf Augenhöhe der Soldaten. Ne? Also bis die Schlacht der Drachen wirklich losgeht, ist die Kamera unten und guckt nur quasi aus ihrer Perspektive den Drachen von unten hinterher. So, du hast so ein ganz anderes Gefühl, mittendrin zu sein. So ein bisschen wie bei diesem Film The King auf Netflix, den ich überraschend gut finde, mit Timothée Chalamet wieder in der Hauptrolle. Sowas mag ich halt. Und das hat so leichte Ridley Scott-Vibes, zumindest in diesen Momenten. So.
Ja, vor allem
aber du
hat
hast natürlich
man
recht, das ist nicht der Anfangsschlag von Gladiator.
Ja,
das sind schon zwei verschiedene Schuhe.
Man merkt in der Schlacht auch schön diesen Vergleich wieder zwischen Drachen und Atombomben. So diese Massenvernichtungswaffen, die von oben herabprasseln und auch keinen Unterschied machen, wer da unten eigentlich kämpft und wer zertreten wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sieht zwar alles, und ich muss immer so kritisieren, aber das sieht alles nicht so gut aus wie diese eine Szene in der siebten Staffel von Game of Thrones, wo Daenerys-Drache quasi die Feuerwalze da, die Feuerwand durchzieht, was einfach ästhetisch gesehen einfach ein Traum ist und deswegen ja auch endlos vergift wurde. Aber davon unabhängig war auch der Einsatz der Drache als strategisches Mittel innerhalb so einer traditionellen Schlachtstruktur zwischen eben verschiedenen Waffengruppen, die dann so und so eingesetzt werden bei einer Belagerung oder bei einem offenen Kampf auf dem Feld. Sehr spannend und auch verständlich inszeniert, was ja auch nicht selbstverständlich ist bei einer Schlacht. Also schon diese Frage, wie lange wartet Aemond, bis er kommt und hilft und der Plan von Kristen und wer weiß eigentlich über was Bescheid. Ich weiß nicht, warum dann die sich nicht gegenseitig informieren. Also Gawain Hightower, also der
Gawain
Bruder.
Gawain Hightower auf Englisch. Genau. Und in Deutsch weiß ich es gerade gar nicht. Also falls sie ihn auch Gawain nennen.
Ja, Gawain heißt er auf Deutsch, Hohenturmer. Ja, also das ist mir natürlich.
Das ist so schön. Ihr könnt das nur hören, man hat es vielleicht auch gehört, aber ich sehe es auch noch, wie Jenny wirklich so. Ich habe gerade den deutschen Namen gesagt.
Hohenturm, Gawain Hohenturm. Wobei, ich meine, den Namen noch. Hat er verdient, aber ja.
Ich meine, das geht noch. Was ich an der deutschen Übersetzung nicht mag, ist diese Inkonsequenz. Also, ein Herr der Ringe auf Deutsch, fantastisch übersetzt. Weil auch jedes Wort dann deutsch ist und auch so richtig schön alt klingt. Dann heißt er halt Bilbo Beutlin. Aber, oder statt Bilbo Baggins. Das funktioniert fantastisch. Aber es funktioniert für mich nicht, wenn du ihn Jon Schnee nennst. Da sind gerade zwei Sprachen in diesem Namen. Und du hättest aus ihm auch einen Jonathan oder Jon machen können, wenn es von mir aus. Und dass ihr die einen Starks nennt statt Stark, ich gebe auch zu, Stark klingt scheiße, aber es ist halt, also ich habe schon das Gefühl, dass Game of Thrones, gerade weil die Welt von Westeros eindeutig der Landkarte von Großbritannien nachempfunden ist, also das ist schon sehr englisch und wer das nicht auf Englisch schaut, wenigstens mit Untertitel, ich kann euch nur sagen, euch entgeht was, gerade bei den Sprechern. Die Synchro war von Game of Thrones auch in den ersten vier Staffeln, die wurde noch von RTL 2 gemacht, die ist nicht so gut, die hält nicht mit. Die wurde besser in dem Moment, wo die Serie erfolgreich war, aber das muss man eigentlich auf Englisch sehen. Das ist, sorry, gibt's kaum eine Alternative, da bin ich ganz bei Jenny.
So. Ja, auf jeden Fall.
Um dann schütteln zu erklären. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung, weil ich so.
Nein, ich habe eigentlich das Wesentliche gesagt. Also die Übersichtlichkeit bei der Inszenierung, wenn man so viele Elemente zusammenbringen muss und daraus aber wieder eine Dramaturgie macht, weil der Kristen natürlich seinen Plan nicht verraten hat vorher für den dramatischen Effekt, dass der Rhaegar da noch als Geheimwaffe sozusagen ist und wartet und wartet und wartet und dann dieses Element des Chaos durch Aegon, also das baut sich so wunderbar auf, bis es dann eben diesen Blickwechsel zwischen Rhaenys und ihrem Drachen gibt. Und auch diese Brutalität, wie Drachen sich gegenseitig töten, weil das Feuer fand ich immer, ich fand es nicht beeindruckend, wenn Drachen sich gegenseitig anspeien. Das ist vielleicht schlecht für den Reiter, aber dass die Drachen angreift, die Feuer in ihrem Bauch haben, ist für mich so nicht ganz nachvollziehbar. Aber wie die sich aufschlitzen, an dem Hals beißen, den Bauch, dass die Innereien quasi auf dem Schlachtfeld verteilen. Das ist wirklich ganz, ich glaube, das falsche Wort, aber wunderbar inszeniert.
Es hat so eine eigene Ästhetik. Die haben da, auch im Making-of haben sie auch gezeigt, sie haben Footage von Raubvögeln genommen, wenn die gegeneinander kämpfen, also Falken und Adler. Und das sieht halt genauso aus. Und das hat so eine eigene Ästhetik, wenn du das in Zeitlupe zeigst. Und bei Drachen, die halt groß sind, muss es nicht in Zeitlupe sein, sondern es hat so eine Behäbigkeit, die das dann auch wunderbar transportiert. Und ich weiß genau, was du meinst. Du siehst wirklich, wie der Bauch aufgeschlitzt wird und dann, als würde Pech herauskommen statt Blut, wie sich das verteilt und sie geben dem sogar noch so eine Extrasekunde, weil das den Leuten ins Gesicht spritzt und die, also es sieht aus, als würden sie wegen dem Blut der Drachen schon kochen. Das, oder der Flüssigkeit, die in denen drin ist. Das ist so eine schöne Nachvollziehbarkeit, so eine Greifbarkeit. Wie findest du denn dann die siebte? Weil, so viel kann ich verraten, Stand jetzt, ich müsste noch mal nachschauen, ob das stimmt, aber Stand jetzt ist es nach der vierten Folge die am zweitbesten bewertete Folge der Staffel, glaube ich. Was ganz interessant ist, weil die davor ist ja eine der am schlechtesten bewerteten Folgen des ganzen Universums von Westeros. Liegt aber an dem Review-Bombing aus Saudi-Arabien. Deswegen kann man das nicht ganz zählen. Oh, ich habe nicht gelogen. Das ist die zweitbeste mit 9,0 Stand jetzt auf IMDb.
Also mir hat sie sehr gut gefallen. Da ich sie jetzt so schnell hintereinander wieder geschaut habe, fällt es mir noch ein bisschen schwer, die so zu differenzieren. Das ist jetzt meine Lieblingsfolge aus der ganzen Staffel oder so. Aber es ist ja interessant, weil die Serie ja die einzelnen Staffeln viel kürzer sind als zuvor, dass die zweitletzte Folge bei Game of Thrones ja in der Regel so die Spektakelfolge war, bei den 10er Staffeln, den Staffeln mit 10 Folgen. Und das Spektakel hier ja immer, es wird ja auch kritisiert, wobei ich das, wie gesagt, nicht so schlimm finde, sich hier ja ein bisschen rar macht. Und hier wird aber viel, was, glaube ich, im Verlauf der Staffel irritiert hat. Also zum Beispiel, dass man so viel Zeit mit Menschen verbringt, wo man erstmal nicht versteht, was haben die mit dem Rest der Story überhaupt zu tun. Also dem Hugh Hammer. Heißt der schon Hammer in der Serie oder heißt er nur Hugh?
Sie haben das in der Serie nie gesagt, tatsächlich. Hast du gut beobachtet.
Okay, Hugh.
Der heißt halt, man weiß, dass es sein Name ist.
Ja.
Und ich kann nicht immer nur Hugh sagen. Es klingt auch in deutschen Texten komisch. Also wenn du es aussprichst, Hugh, warum hat er gerade ein englisches
Wir können ihn auch Hugo nennen.
Heißt er in der deutschen Fassung Hugo?
Heißt er nicht Hugo? Ich dachte, er heißt Hugo.
Das macht total Sinn. Ich habe nie drüber nachgedacht, wie der in Deutsch heißt.
Aber Ulf ist, glaube ich, einfach
Hammer.
Ulf.
Aber Hugo Hammer klingt doch wie so ein Web-Flash-Game aus den 90er, 90er Jahre. So.
Ja, also Hugo und Ulf.
Ja, das bricht dich jetzt,
Entschuldigung.
Ne? Weil das ist fucking wahr.
Ulf, Ulf, ich nenne ihn mal Ulf, ich glaube, das ist, ja, egal. Den fand ich immer unterhaltsam, egal was er gemacht hat, auch wenn ich nicht, also ich wusste natürlich irgendwie, wohin es führt, aber innerhalb der Serie war er schon eher so ein Beobachter, der der sieht, wie so die Auswirkungen von anderen Plot-Elementen in sein Leben hineinschwappen, zum Beispiel mit Leichen, die irgendwann an der Wand hängen oder an der Mauer. Und der Hugo, der war ein bisschen isolierter und jetzt versteht man natürlich, was das alles soll. Also es wird, ist wieder so eine Folge, wo alles zusammengezogen wird und auf einmal Sinn ergibt und dann gleichzeitig wird viel aufgebaut für die nächste große Konfrontation. Und das Ende ist natürlich famos. Auch als Aemond-Fan muss ich zugeben, die Rhaenyra, die da zwischen ihren drei Atombomben steht, das hat schon was. Absolut.
Das ist der absolute Money-Shot. Ich habe es jetzt gerade beim zweiten Gucken auch nochmal gemerkt, da kriege ich richtig Gänsehaut. Ja, und klar ist dann so eine Folge dann die Folge, die so eine unglaubliche Wertung kriegt. Aber ey, Leute, die Folgen davor haben genau das aufgebaut. Genau das, was du sagst. Es wird jetzt hier zusammengezogen, endlich zum großen Ganzen gemacht. Und jetzt, wo du diesen Tyrion-Vergleich gebracht hast, fällt mir auf. Stimmt, ich glaube, das macht Ulf so sympathisch. Das ist so, könnte das der Tyrion-Charakter sein, den wir die ganze Zeit gebraucht haben? Jetzt, wo er auch mit den Reichen an einem Tisch sitzt demnächst?
Ja, er ist eben der ich finde das auch so interessant, er ist der unheroisch handelt, ständig als seine Saufkumpane ihn anreizen. Jetzt mach doch mal was du groß mal hast uns über Jahre erzählt, du bist ein Targaryen-Sprössling. Jetzt steh doch mal dazu, da will er gleich wieder einknicken und macht das nur, um irgendwie nicht seinen Ruf vor denen zu verlieren. Und wenn er dann in der Dragon oder in der Höhle ist, da auf Dragonstone, hilft er auch nicht armen weißblonden Damen, um ihr Leben zu schützen, sondern rennt einfach davon. So, und dann zertritt er ja noch fast irgendwie ein Drachen. Also es ist so eins nach dem anderen, was er alles falsch macht und alles ist unheroisch und gleichzeitig ist er aber auch einfach ein sehr lebendiger, lustiger Charakter, während der Herr Hammer eben eher so dieses klassische, oh mein Gott, ich muss mich um meine Familie kümmern und ich habe mein Kind verloren und jetzt kriege ich noch einen Drachen, mal schauen, was das wird, Ding ist. Also er hat für mich weniger interessante Charakterzüge einfach als der Ulf.
Ja, es ist eigentlich langweiliger, bis zu einem Turn, den ich am Ende ganz toll finde an ihm. Und zwar, wir haben ihn jetzt die ganze Staffel so leiden sehen. Eigentlich, ne? Und er hat versucht, seine Tochter zu beschützen. Es gab einen interessanten kleinen Charaktermoment, als er bei diesem Aufruhr eine andere Person einfach niederschlägt und ihr das Essen abnimmt.
Ja, das war stark.
Und ich denke so, okay, das steckt auch in ihm drin. Logischerweise, es steckt vielleicht in jedem Vater drin, wenn es um das Leben des eigenen Kindes geht. Aber so hätte man ihn bis hierhin nicht wahrgenommen. Das finde ich einen ganz interessanten Turn. Und hier ist er so, wie du sagst, fast selbstlos, rettet er diese Frau, die er noch nie zuvor gesehen hat und stellt sich hin und ist bereit zu sterben, also so eigentlich langweilig heroisch. Aber da sind zwei Dinge drin, die ich interessant fand. Das eine ist, er lässt einfach seine komplette Wut raus. Er schreit diesen Drachen an. Was sagt er auf Englisch? Let's do it. Oder come on oder irgendwie sowas, ne? Also sinngemäß. Er schreit ihn an und das ist der Moment, wo der Drache ihm den Kopf so leicht neigt. Und du merkst auch, stimmt, der Drache heißt The Bronze Fury. Wenn der eines gesucht hat, dann unter all diesen Menschen den einen Wütenden, der bereit ist, sich ihm zu stellen. Und das war Hugh Hammer. Und was dann passiert, und das ist in der ganzen Staffel nicht passiert, auch nicht, als er am Anfang seinen Willen von Aegon gekriegt hat, er lächelt. Du hast Hugh Hammer noch nie lächeln sehen. Sein Kind lag im Sterben, er kriegt kein Geld von Aegon, alle verhungern. Und das ist der erste Moment, in dem er schon fast in die Kamera schaut. Er schaut natürlich an der Kamera vorbei, aber in dem sich so der Mundwinkel so eine andere Richtung verzieht. Und er lächelt nicht einfach nur. Er lächelt wie, also Bösewicht ist falsch, aber du weißt, was ich meine. Es ist so, das ist ja auf einmal eine andere Figur als die davor.
Ja, es ist ja auch insofern interessant, als die Drachen letztendlich ja die Macht des hohen Adels repräsentieren. Und dass so die ersten Szenen neben den Mob-Szenen, die wir davor hatten, sind, wo das Small Folk quasi der symbolisierten Macht der Mächtigen entgegensteht und die zähmt quasi. Also dieses, jetzt mach doch mal, so, oder man könnte auch sagen, let's go, girl, aber nicht ganz. Das ist sozusagen auch ein Sieg für ihn, ein kleiner Sieg über die Mächtigen, über die Götter, die willkürlich die Gewalt auf ihr Volk herabregnen lassen, eben auch durch Drachen. Aber die Drachen symbolisieren das ja im Grunde, weil die Targaryens so stark damit, also durch diese Blutsgeschichte so stark mit den Drachen verbunden sind, dass sie ja quasi auch Halbgötter sind. Und das ist dann wirklich ein sehr starker Moment. Jedes Mal, wenn keine grauen Wolken im Hintergrund sind, wenn die Drachen da sind, ist es einfach perfekt.
Ja, wenn es in dieser Hülle ist, da sieht es ja auch fantastisch aus. Es ist es halt bei Special Effects, macht es nur ein bisschen dunkler, lass es nicht bei Tag spielen und es sieht alles besser aus. Selbst der Erfinder von The Volume wie heißt er denn jetzt nochmal? Greg Fraser, der neben versehentlich auch noch einer der besten Kameramänner der Welt ist, auch wenn du seine Dune-Sachen nicht magst. Aber
Dune sieht hübsch aus, da stimme ich zu.
Okay, danke. Wenigstens das. Selbst er sagt, The Volume darf man nicht für alle Lichtverhältnisse benutzen. Das ist Quatsch. Es funktioniert in gewissen Lichtverhältnissen fantastisch und allen anderen darf man es nicht machen. Und anscheinend haben das alle Leute nach ihm in den Mandalorian-Staffeln wieder vergessen. So, und ich will noch eine Sache sagen zu Ulf, was du gerade gesagt hast, wie er da so reinstolpert. Das hätte mich noch ein bisschen erinnert an erinnerst du dich noch an The Lost World, als Peter Stormare vom Weg abkommt und auch so rumstolpert, bis die Kompis ihn fressen? So, daran musste ich denken, aber was anderes, es gibt, als Meme hat das jemand so wunderschön gepostet, aus das berühmte Bild aus The Office, das man immer für sowas nehmen kann, der Moment, als Michael Scott in der Firma angeheuert hat und er noch diese Bauchtasche trägt, die langen Haare hat und der Chef ihm so glücklich die Hand gibt. So, dieses Meme kennt ja jeder, das war's ja im Prinzip, er ist da wirklich reingestolpert und Silverwing war so, ah, you will do, so nach dem Motto. Aber da Ulf ja so ein Prahlhans ist, denke ich mir wirklich, ich bin gespannt, wie er die Geschichte verkauft. Der wird nicht den Leuten, er war ja alleine, das hat kein Mensch gesehen. Bei Hugh Hammer, da haben die von oben zugeguckt, was passiert ist. Aber bei ihm, er wird jedem erzählen, ja, also ich bin durch diese Höhle gegangen und hab dann diesen Drachen gesehen. Da habe ich mir gedacht, dann nähere ich mich ihm doch mal an und versuche mein Glück. Und wie es halt so ist und edel wie ich bin, hat's funktioniert. Eine Sache, über die ich mir bis zum Rewatch keine Gedanken gemacht habe, und ich frage dich jetzt, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, kannst du dir vorstellen, wie die jetzt alle miteinander verwandt sind? Es ist schwierig, ne, da den Überblick zu behalten bei diesem kreisförmigen Stammbaum.
Meinst du jetzt die Dragonseeds mit den die Figuren Dragon jetzt Seeds aus den, Hot Deep? Ja. Bei dem Hugo oder Hugh, da wurde das doch so angedeutet, dass er der Sohn ist von der unehelichen Schwester von Rhaenyra und Daemon. Das heißt, der Bastardtochter von
warte mal. Oder was meinst du? Jetzt falsch verstanden? War seine Mutter nicht die Schwester von Balon the Brave?
Nee, die Mutter ist die
Sie war die Tochter von Balon the Brave?
Die Mutter ist die Bastardtochter von, wie heißt, ich kann es nicht aussprechen, Jacaerys, dem Ersten.
Ja, okay, nee, dann ist sie die Schwester oder Halbschwester.
Von Daemon und Rhaenyra, weil er erzählt ja
Nee, jetzt bringen wir hier was durcheinander. Jaehaerys ist ja nicht der Vater von Viserys und Daemon, er ist der irgendwas.
Ach, der Sohn wurde Großvater? Übersprungen.
Ja, das war ja das Problem. Ich glaube, Balon the Brave wäre eigentlich der Thronfolger gewesen. Das ist der Vater von Viserys und Daemon. Und der ist aber verstorben unglücklich. Und dann war das Problem, wie machen wir die Nachfolge?
Ja, ja.
Und da sie die Schwester von Balon the Brave ist, muss ich kurz
die
überlegen.
Die Tochter von Balon the Brave, die Schwester von Daemon und
Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Weil er sagt doch einmal, die Mutter hat immer erzählt, irgendwie meine Brüder.
Ich gucke das parallel nach, damit wir jetzt im Podcast nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Balon the Brave, ich versuche jetzt zu multitasken, das ist nicht meine Stärke. Balon the Brave soll ja der Vater sein von Ulf. Das ist ja seine Behauptung, mit der er durchs Leben zieht, auch wenn er sich nicht sicher war. Okay? So, und ich habe jetzt hier den Untertitel an. Und wenn das so ist, dann ist er der Halbbruder von Daemon und von Viserys. Also das können wir schon mal festhalten. Vom Alter her passt das auch ganz gut. Oder? Bestätige mich jetzt, dass das stimmt. Also er sagt ja, Balon the Brave war mein Vater. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Ja. Das hatte ich irgendwo im Video verewigt, jetzt stimmt das. und wenn das so ist, wie er sagt, dann ist er der Halbbruder von Daemon und von Viserys. Was schon mal ganz gut erklärt, warum sein Blut dick genug ist, damit Silverwing, ohne groß zu meckern, sofort sagt, ja klar, kannst du auf mich draufsteigen.
Aber dann wäre er auch der Halbbruder von Hugh Hammer, oder?
Wenn das stimmt, was du sagst. Ich habe jetzt die Stelle, ich spule jetzt vor, bis er es sagt. She worked for the pleasure. Warum redet er so langsam, ey?
Da habe ich mich manchmal gefragt, überhaupt in der ganzen Staffel, wie viel haben sie quasi dazu gedichtet an Momenten, um irgendwie die Story zu füttern, um den Writer's Strike zu überstehen.
Glaubst du, sie haben.
Also diese ganze Daemon-Geschichte wirkt manchmal so. Es ist die einzige Ausrede, die ich für seine Träume finden kann. Ja,
ich hab die Stelle jetzt gefunden. Sie sagte, du bist nicht anders als your brother's boys. Und your brother ist Balon the Brave. The brother's boys, also die benennt er. Er sagt nicht, wer der Bruder ist, sondern the brother's boys, Daemon und Viserys. Das heißt, und das ist jetzt verrückt, Hugh Hammer ist der Onkel von denen. Oder? Nee, warte mal, Cousin. Scheiße, ich bin so schlecht in Dingsbums. Sie ist die Tante von denen, das heißt, er ist der Cousin. So rum.
Du stehst da viel besser im Stoff als ich.
Oh mein Gott, ey, das ist jetzt einfach nur unnötig komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse. Die Schwester ist die Tante von denen, das heißt, er ist der Cousin von denen. Das heißt wiederum, er ist auch ein Cousin von Ulf.
Auf jeden Fall sind die alle verwandt, würde ich sagen. Und letztendlich ist es ja, also klar, es ist wichtig, dass er dieses valyrische Blut hat, damit er mit dem Drachen, auf dem Drachen reiten kann. Das ist wichtig. Aber letztendlich alles, was wir ja so gerade auch in dieser Folge, wo dann Jace das Gespräch mit seiner Mutter hat und so, alles, was wir lernen, ist ja, was nach außen hin geglaubt wird. Nicht, was wirkliche Verwandtschaft ist. So, Haare, alles, was so dieses, was man repräsentiert durch die Haare, ne, ist Jace weniger valyrischer Abstammung als einer von den Dragonseeds, der weiße Haare hat und auch einen Drachen reiten kann. Wird seine Abstammung selbst weniger wert dadurch, dass jemand, der ein Bastard ist, aus dem Small Frog, oh mein Gott, auch noch dasselbe machen kann wie er? Das ist ja so das große Thema. Ebenso das war ja auch schon Game of Thrones ein großes Thema und das wird, und hier muss ich ein Lob aussprechen zu dem Handlungsstrang von Daemon Targaryen, der hier endlich auch eine gute Szene bekommt in der Folge. Ja, auch immer so durch diese Diskussion, ist er der Prinzgemahl oder ist er der König, immer wieder so hervorgehoben. Alles, was man nach außen repräsentiert, ist, also was ist der Unterschied so rein von seiner Macht zwischen König und Prinzgemahl? Sicher dann im, wenn man im kleinen Rat sitzt, dann hat man was anderes zu sagen so. Aber bei ihm geht's ja erstmal nur um das nach außen hin. Ich will nach außen hin das und das repräsentieren. Bitte nenn mich so, damit alle daran glauben. Obwohl seine Beziehung zu ihr ja sowieso in der Krise ist und dass der Begriff nichts ändert im Wesentlichen an der Beziehung, wie sie jetzt gerade ist.
Nicht diesmal der auf dem Thron sitzt am Ende. Ja. Aber interessant, dass du mit Jace nochmal erwähnt hast, stimmt.
Das war
eigentlich auch. Ist auch ein Teil dieser sexistischen Gesellschaft, in der Jace ja auch aufgewachsen ist. Er fühlt sich weniger an Targaryen, weil sein Vater mutmaßlich halt keiner ist. Aber seine Mutter ist ja trotzdem eine.
Ja.
Also er, natürlich ist er Targaryen Blood. Er hat einen fucking Drachen. Und die, und dass er selber noch diese Grenze zwischen Lowborns quasi macht, obwohl sie, ja gut, er will halt nicht, dass sie, dass man erkennt, wie ähnlich sie sich dann am Ende sind, weil die Blutlinie dann doch gleich ist. Es ist halt immer so, man will seine Macht beschützen, klar. Also es ist eigentlich ein schöner Konflikt zwischen den beiden. Aber es zeigt auch, wie ewig gestrig er ist, was die Sache angeht.
Ja, er ist ja auch immer unter dem Schatten seiner Herkunft, seit er ein Kind ist. Und muss sich quasi seinen Status als rechtmäßiger Erbe dieses Throns, ja immer irgendwie muss er sich dessen selber vergewissern, weil die anderen ständig daran zweifeln. Und dann ist es ja, es ist ja bei Aegon im Grunde ähnlich, obwohl bei ihm ja die Herkunft sicher ist, dass man immer in Zweifel gezogen wird und daraufhin überreagiert in irgendeiner Form. Und die Kinder, die Konflikte der Eltern, die sich in den Generationen der Kindern drastisch widerspiegeln und multiplizieren und im Tod enden, das ist ja, das kennen wir ja auch aus Game of Thrones, das ist so der Erzählmodus von George R. R. Martin.
Mir fällt auch gerade ein, das fällt der Begriff von Rhaenyra Army of Bastards, was ich schön finde, weil es gibt auch ein Battle of the Bastards, ja, 200 Jahre später. Aber Army of Bastards ging noch um zwei Drachen. Es geht auch nur um zwei Leute. Wobei, wenn es ein paar mehr überlebt hätten, dann hätte man es noch bei ein paar anderen Drachen probieren können. Ich glaube, es gibt noch wilde, es sind noch drei wilde Drachen. Und dann gibt es vielleicht ein paar, die irgendwann mal schlüpfen. Aber ich weiß nicht, ob Army of Bastards da der richtige Begriff gewesen wäre. Aber es klingt ziemlich badass.
Also eine Army of Bastards wird von Vermithor auf jeden Fall hingerichtet. Das kann man schon sagen.
Ja, das ist ja. Interessanter Punkt, den ich irgendwo gelesen habe auf Twitter zu einem Post von mir. Wie kann man so doof sein und alle gleichzeitig dahin stellen?
Das
verstehe ich den Punkt. Ich glaube auch, dass in der Vorlage das ein bisschen hintereinander ist und nicht alle auf einmal. Aber erstens ist es cool gefilmt so. Es ist halt so, man macht solche Dinge, weil das Pacing dann einfach besser ist, als wenn du jetzt guckst, wie einer nach dem anderen gefressen wird. Aber es gab so eine schöne logische Antwort drauf, dass ich die ganz kurz droppen will, falls ihr euch das auch gerade fragt. Ja, wie lange kannst du denn dem zweitgrößten Drachen der Welt Leute vor die Nase halten, bis der wieder abhaut? So, also du kannst ihm zwei, drei hinschicken, dann verpisst er sich. Da finde ich fast logischer, so quasi die Gruppe hinzustellen, zu gucken, was passiert.
Ja.
Aber es war ein hartes Aussortieren.
Und gleichzeitig ist das einfach klar, das kann man, narrativ kann man das irgendwie anhand der Logik kritisieren, aber das ist so ein starkes Bild, das für mich auch in Erinnerung ruft einen anderen, sehr gottesfürchtigen Herrscher aus Game of Thrones, der Menschen bei lebendigem Leib hat verbrennen lassen, nämlich Stannis Baratheon. Und in dieser Folge ist ja das große Thema von Rhaenyra eigentlich das, was einen sehr viel Angst machen sollte, wenn man Team Black ist, nämlich, dass sie anfängt, einen göttlichen Auftrag in ihrem Tun zu entdecken. Durch diese Geschichte mit Adam of Hull, ein Bastard, der einen Drachen reiten kann, sagt sie ja gleich am Anfang im Wesentlichen so, das ist doch ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Gott ist an meiner Seite. Das ist Konstantin der Große, der ein Kreuz im Himmel sieht, sozusagen, und die Schlacht gewinnt und daraufhin Christ wird, sozusagen. Und Rhaenyra, im Gegensatz zu Alicent, war ja in der ganzen Serie eigentlich nie die jetzt immer in der Septe abgehangen hat, auch wenn sie das jetzt zumindest mal getan hat in dieser Staffel, aber aus anderen Gründen. Alicent war immer die Gottesfürchtige und Rhaenyra war die noch so ein bisschen diesen richtigen Targaryen-Vibe, ne? Wir sind doch selber die Götter, wer soll denn über uns stehen, transportiert hat. Und jetzt fängt sie an, mit solchen Begriffen um sich zu werfen, was bei einem Herrscher immer problematisch ist und was mich auch immer an den Auftrag von Daenerys erinnert, die zwar nicht so stark mit Religion argumentiert hat, aber so dieses, ich wurde geboren und deswegen muss ich das machen. So, mein Vater ist vorbestimmt, egal was vor mir liegt, ich muss darüber hinwegwalzen. Und das hatte ja gravierende Konsequenzen in Game of Thrones, auch für Smallfolk. Ich habe, also man muss jetzt sich fragen, wenn Rhaenyra da ihre die Menschen vor ihrem Auge so dem Fraß des Drachen vorwirft, um das nächste göttliche Zeichen zu erhalten, wo das dann noch alles hinführt mit ihr. Und das ist auch so stark gespielt von Emma Darcy. Also es ist wirklich, die Höhlenszenen sind toll und diese Höhlensequenz insgesamt mit all ihren Elementen ist wirklich sehr stark.
Das hast du sehr schön gesagt. Es gibt auch, ich mag ja immer gute Kameraarbeit und da gibt es auch zwei Hinweise darauf, wie stark das inszeniert ist in dieser Szene. Das eine ist, der Kameramann hat im Behind the Scenes gesagt, er hat bewusst die Kameraeinstellungen aus der Folge davor gespiegelt. Also das, was mit Sir Stephen Darklyn passiert ist. Es sind teilweise die gleichen Aufnahmen, die Einstellungsgrößen, alles gleich. Nur auf der einen Seite sind es halt mehr Leute. Und der Ausgang ist natürlich ein anderer. Und dieser Wendepunkt, also dass auch alle abgefackelt werden und so, in dem Moment hat er diese Bildsprache verlassen, geht dann mehr Handheld und bleibt extrem auf Augenhöhe. Also sowohl aus der Perspektive der Leute, die oben auf der Rampe sind und verbrannt werden, als auch später, wenn es unten in diesen One-Shot geht. Das ist ja ein riesiger One-er oder One-Take, wie man so schön sagt, mit Hugh Hammer, bis er ihn bezirzt quasi, den Drachen. Das macht es unglaublich intensiv und man ist mittendrin. Und es ist ja auch wie in so einem Kriegsfilm. Ein bisschen wie in sowas Ähnliches habe ich nur in Battle of the Bastards, glaube ich, in Game of Thrones gesehen. Dass eine Steadicam sehr lange bei der Figur ist und wie sie sich quasi durch das Chaos hindurch schlängelt. Gibt's immer wieder in Game of Thrones, aber in dieser Länge als One-Take glaube ich nur in Battle of the Bastards. Und sonst nirgends. Also bei Jon Snow. Und damit benutzt du auch so ein bisschen die Bildsprache eines Auserwählten. So, also auch ohne, dass du es weißt, dass Hugh Hammer dann diesen Drachen besteigen wird, in deinem Unterbewusstsein deutet es sich schon an, weil du kennst ja das Bild des Auserwählten, wie der inszeniert wird, mitten im Chaos in Game of Thrones. Du hast einfach die Assoziation. Das ist das eine. Das andere ist, weil du gerade Emma Darcy erwähnt hast, es gibt halt so Momente, gerade wenn Emma Darcy nach unten schaut, dass die Kamera schräg über Rhaenyra ist und sie so leicht, ich weiß nicht, sie spielt da nur noch mit dem, sie guckt einerseits entsetzt, aber sie spielt auch so ein bisschen mit den Mundwinkeln. Das geht ja auch so ein leichtes Lächeln über, auch in diesem Money-Shot ganz am Ende und auch ganz am Anfang, in diesem Western-Duell quasi. Hier, Ryan Condal hat es sogar mit dem Western-Duell verglichen. Er hat gesagt, er wollte Once Upon a Time in the West von Sergio Leone spiegeln, als sie sich so gegenüberstehen und dann auch Adam heißt er, ne?
Ja.
Das ist Adam, ja. Adam, kurz so, wie soll ich sagen, 90 Grad versetzt, den über die Achse geht der Kamera. Das ist so ein ganz klassischer Once Upon a Time in the West letztes Duell-Shot. Das ist genauso da. Und ja, da hast du einfach, dass Emma Darcy immer da so wechselt in den Gefühlen und so eine Überlegenheit, die sich aufbaut über die Folge bis zu diesem Money-Shot entwickelt. Und das ist einfach, das ist richtig starke Kameraarbeit in dieser Folge.
Ja, ich mochte auch, wie sie so die Größenverhältnisse der Drachen im Verlauf der Folge aufbauen. Mhm. Also am Anfang die zwei, die sich gegenüberstehen im Verhältnis zu den Menschen. Mhm. Und wir haben ja auch Rhaegar davor, sie kennen wir ja schon. Mhm. Und dann in der Höhle, also dieser Auftritt von Vermithor, das ist ich weiß nicht, das ist, ich möchte Vermithor gern neben Vega sehen, weil ich die beiden noch nicht so genau vergleichen kann, wie viel größer sie ist, aber man so dieses, das war ja immer so ein bisschen das Problem bei Game of Thrones, dass die Drachen hatten unterschiedliche Farben, aber waren ein bisschen charakterlos. Möchte jemand Futter von dir haben?
Ja, nee, da hat wieder jemand im Treppenhaus gehört. Guck mal her, Odin. So. Ich habe gehofft, ich kann das noch durch Schnitt kaschieren, aber es ist nicht mehr so. Ich hatte das im Vorgespräch schon erwähnt, Jenny weiß natürlich Bescheid. Ich passe heute auf einen Hund auf, der nicht meiner ist und der gerade auf alles reagiert, was er im Treppenhaus hört. Und spielt so ein bisschen den, Vermithor heute. Jeder, der jetzt uns zu nahe kommt, der wird mit Feuer begrüßt, ne? Fire and Blood. Komm mal her. So,
jetzt. Ja, gut. Weil die Serie natürlich vor der Herausforderung steht, wenn man so viele Drachen hat, wie gibt man ihnen Individualität, wie macht man das, dass man sie auseinanderhalten kann? Und ich muss sagen, das war wieder ein wunderbares Beispiel in der ganzen Folge. Sea Smoke von, wie heißt sie, der Drache Cyrex? Von Cyrex, genau, zu unterscheiden und dann wieder Vermiphore von dem anderen Drachen zu unterscheiden. Am Ende alle zusammen zu sehen und selbst Vega will ja schon in den Kampf ziehen, aber Aemond ist dann doch einmal in seinem Leben wirklich schlau und dreht um.
Ist schlau ist er öfter, aber ja, man sieht ihn zum ersten Mal seit der ersten Staffel wieder, dass er Angst hat. Man sieht die Angst in seinem Auge und er hat offensichtlich ein sehr gutes Auge, weil wir sehen ja seine Perspektive und ich denke, ich kenne doch einen Scheiß. Ich sehe da keinen einzigen Drachen. So. Ich sehe den einen, den er verfolgt. Was sieht denn der? Also was für ein gutes Auge hat der denn bitte? aber weißt du, das ist halt nicht Game of Thrones, wo dann die Drachen so Richtung Dragonstone segeln und nicht kommen sehen, dass da eine ganze Flotte Schiffe gerade auf sie wartet. Das ist halt, als hätten sie daraus gelernt. So. Und das ist alles sehr, sehr, sehr stark. Wir haben eine Person noch vergessen, Rhaenyra, weil die auch sehr wenig Screentime wieder in der Folge hat, aber was sehr Wichtiges macht. Sie beschließt für sich, kack auf den Weg, den ich gehen soll, auf diese Vorherbestimmung, auf mein politisches Ziel. Hier draußen gibt's irgendwo einen Drachen, der Schafe stiehlt und ich glaube, der ist für mich gemacht. Das ist das Schicksal. Weicht ein bisschen von der Vorlage ab, aber finde ich eigentlich ganz nett inszeniert so.
Ja, ist, glaube ich, auch sinnvoll, so ein paar Figuren zu verschmelzen, die es in der Vorlage gibt. Und ich weiß nicht, ob du in dem Podcast bisher schon mal darüber gesprochen hast, aber auch die Rhaenyra wird ja auch von der Vorlage abweichend dargestellt, damit wir sie
sympathisch finden.
Ja, sympathisch finden, aber glaube ich auch, damit man einfach weiterschaut überhaupt.
Wie meinst du das?
Naja, also wenn man nach der Vorlage gegangen wäre, dann wäre sie ja ein einziges Klischee einer rachsüchtigen, verletzten Frau, die alles, die einfach ausschlägt und da würde ich nicht lange mitmachen.
Ja, ja, genau.
Weil dann das hat man ja da wieder das so die rationalen Männer und die unkontrollierbaren, irrationalen Frauen, dieses Klischee. Man muss natürlich immer sagen, die Vorlage ist ja im Grunde auch eine Geschichte, die mit einem bestimmten politischen Framing erzählt wird, also die Meta-Ebene der Vorlage. Das heißt, wenn Rhaenyra so charakterisiert wird, heißt nicht, dass es wirklich so war im Sinne von einer fiktiven Geschichte. Aber das macht das Buch halt auch ein bisschen trist. Das Buch war für mich schon eine Anstrengung, das durchzulesen. Und in der Serie ringt er ihr ja wesentlich mehr. Oder ringen die Macher, die AutorInnen ihr ja wesentlich mehr ab als in der Geschichtsschreibung, die als Vorlage dient.
Genau deswegen finde ich die Kritik an House of the Dragon zu sagen, es ist nicht ganz wie eine Vorlage, es ist halt, es ist an vielen Stellen besser als die Vorlage.
Das ist eigentlich die Dokumentation, die wir sehen, während die Vorlage schon die fiktionale Version der Dokumentation
ist. So gesehen ist das genau so, genau. Ich hoffe, dass George R. Martin Rhaenyra schon immer ein bisschen sympathischer gesehen hat, aber ich glaube, dass tatsächlich seine Vorstellung von Rhaenyra und von den Verhältnissen zwischen den Figuren schon eher so war wie in seinem Buch. Und für das Abfilmen davon hat man sich halt entschieden, natürlich brauchen wir Figuren, an denen wir hängen. Und jetzt machen wir aber auch aus Alicent und Rhaenyra zwei Schwestern im Geiste. Wird hier auch nochmal schön symbolisch gezeigt durch ihre Narbe, die Alicent davon trägt. Das ist nämlich, jetzt muss ich überlegen, ist es die gleiche Hand oder ist es die, ich glaube, es ist die der gegenüberliegende Arm, also ergänzend. Weißt du noch, als sie auf dieser Beerdigung waren und Aemond das Auge verloren hat und Alicent deswegen natürlich ausgetickt ist mit dem Messer auf Rhaenyra los, da hat sie am Arm verletzt. Ich glaube, es war genau der andere Arm und es ist dieselbe Stelle. Und jetzt hat sie so eine Narbe halt von diesem Aufruhr, aber das spiegelt sehr schön, dass sie halt irgendwie Schwestern im Geiste sind und dazu kommt natürlich dieses, ich gehe jetzt in den Wald, um mich selbst zu finden. Weil das hatte Rhaenyra ja auch. Der hatte eine komplette Episode, wo es nur darum ging. Deswegen haben wir hier natürlich nur die Parfümwerbung als Zusammenschnitt, ich mag den Begriff, meine Kollegen von Giga TV sind drauf gekommen, dass alles, was man da sieht, wie aus einer Parfümwerbung ist. Man müsste nur eine andere Musik drunter legen, wenn sie so über die Wiese geht und so, ja, und dann im Wasser schwimmt.
So ein Werbespot für einen neuen Glamping-Platz in Sachsen oder so. Kennst du nicht Glamping?
Nein, was ist
das? Das ist glamouröses Camping. Das heißt, du hast bessere Toiletten, glamouröse Zelte. Das ist das heiße Ding. Also für deinen nächsten Urlaub, google mal.
Ich hatte keine Ahnung, aber es klingt gar nicht so schlecht. Also bessere Toiletten ist so etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht das eine Ding, was mich vom Camping abhält bisher. Glamping. Ja. Ich dachte erst, ich habe mich verhört.
Nein.
Okay. Okay, alles klar. Das merke ich mir. Ich gucke mir das an. Aber muss das in Sachsen sein? Ich bin hier in Bayern. Das ist auch schön hier zum Wandern. Na, egal. auf jeden Fall ist das Allisons Weg hier. Ah, die hat doch hier diese Leibwache natürlich dabei, weil ganz alleine geht sie auch nicht raus. Übrigens dann auch wie Rhaenyra. Ich glaube nur nicht, dass sich jetzt hier eine Liebesbeziehung anbahnt. Es war ja Sir Criston Cole in dieser Rhaenyra-Episode in der ersten Staffel. Und hier ist es Sir Rickard Thorne. Und ich glaube, man hat ihn ganz kurz gesehen, nur in der Folge davor bei dem Aufruhr. Er war der ältere Kingsguard, der sie so in den Wagen geschoben hat. Bilde ich mir zumindest ein. Ich glaube, er hat einen Helm auf, deswegen war es schwer zu sagen. Aber ich habe den gesehen, habe gedacht, dieses ausdrucksstarke Gesicht, der hat so wenig zu tun. Und so. Also Casting ist ja in beiden Serien einfach Peak für Serien. Ne? Es gibt quasi für mich keine Fehlbesetzung in dieser gesamten Welt. Hast du den Typen wiedererkannt? Es hat mich nicht losgelassen, bis ich auf IMDb nachgesehen habe. Woher kenne ich den?
Keine Ahnung. Er kam mir auch sehr bekannt vor, aber ich habe nicht nachgeschaut. Nun verrate es mal.
One Piece. In One Piece ist er der
General,
der
Admiral oder was?
Oder so. Ja, genau. Der sie verfolgt hat. Aber er hat auch so ein bisschen Allerweltsgesicht. Er sieht immer aus wie der eine Typ, der für Spielberg hier, der die rechte Hand von Tom Hanks war in dem Film. Wie heißt der nochmal? Tom irgendwas? Der in Heat mitgespielt hat, der in Ridley Scotts Black Hawk Down auch mitgespielt hat, glaube ich.
Tom Sizemore.
Der immer denselben Typen spielt quasi, nur in einem anderen Film.
Tom Sizemore.
Tom Sizemore, genau. Ja. Ich meine Tom Sizemore. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Tom Sizemore. Nur ohne die Drogen, also ohne aufgedunsen zu sein. So. Also irgendwie so ein bisschen Tom Sizemore-mäßig. Und ich glaube, daran erinnert er mich, aber gesehen habe ich ihn, glaube ich, nur in One Piece. Was für mich ganz kurz zum Regisseur der Folge führt, weil wir noch gar nicht darüber geredet haben, weil Loni Peristere. Ich habe es geschafft, glaube ich, alles zu sehen, wo er mal mitgearbeitet hat, aber nie etwas von ihm gesehen.
Also hast du dir noch mal Volcano angeschaut, ist die Frage.
Nee, Volcano habe ich nie gesehen.
Nicht?
Hat der Volcano gemacht?
Der war Special Effects Mensch bei Volcano.
Ah, okay. Nee, das habe ich nicht. Ich meine, als Regie halt. Er hat nämlich in der dritten Staffel Witcher-Folgen gemacht. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, das weiterzugucken, weil ich dachte so, nee, also ich bin jetzt bei so und so vielen Folgen Witcher, Staffel 3. Ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht weitergucken. Und ich glaube, dann kamen seine Folgen. Vielleicht sind die besser, ich weiß es nicht. Und American Horror Story hat er mitgearbeitet. Aber ich habe nur bis zur zweiten Staffel gesehen. Und ich glaube, eher erst ab der vierten. Das heißt, ich habe es immer geschafft, an ihm vorbeizugucken. Ich hatte noch nie vorher was von dem gesehen. Aber das hier war echt gut, die Regie, finde ich.
Dann musst du unbedingt mal Warrior schauen, wo er, glaube ich, auch Regie geführt hat, wenn ich die Wikipedia
habe schon ein paar Mal gehört.
Richtig verstehe. Wenn man Action mag, die gut inszeniert ist, dann schaut Warrior. Ist eine sehr, sehr gute historische Action-Serie.
Ich wollte gerade fragen, das ist die auf Netflix, ne?
Ich weiß nicht, ob sie auf Netflix ist. Die wurde, glaube ich, ursprünglich für Cinemax produziert. Das ist so Martial Arts. Mhm. Bum, bum.
Ja, ich fand den Trailer ganz geil, als ich den gesehen habe. Ich habe mir die Serie aber nie angeschaut. Und habe gehört, dass diese so, ich glaube, es gab auch einen Aufruhr, weil sie nicht fortgesetzt wird nach der zweiten Staffel. Und sie hat eine harte Fangemeinde, würde ich sagen. Eine kleine Fangemeinde, aber sie hat eine Fangemeinde. Nee, muss ich dann irgendwann nachholen. Aber die Regie hier fand ich natürlich ganz toll am Ende. Ich muss mal überlegen, ob wir noch irgendwas verpasst haben aus dem Red Sowing. So heißt ja die Folge übrigens, The Red Sowing. In Deutsch dann, ausnahmsweise ein guter deutscher Titel, der sehr gut passt, Die Rote Saat. Ich finde, das passt auch besser, weil man spricht ja von diesen Drachenreitern immer von Dragon Seeds in der Vorlage. In Deutschland die Drachensaat. Und dann ist Die Rote Saat näher dran als The Red Sowing. Sowing sagt man auch, ne? Ja.
Ja.
betrifft ja eher eine Zusammenkunft, wobei hier eine Doppeldeutigkeit natürlich drin ist, die dann in der Deutschen wieder nicht drin steckt. Die Doppeldeutigkeit nämlich die Zusammenkunft in Harrenhal. Das ist ja auch eine Zusammenkunft, eine Sowing, ein Gathering. Und wie endet das? Es endet sehr blutig. Neuer MVP der Serie ist Lord Oscar Tully. Bolt und Ballsy habe ich mir drauf geschrieben. Also Bolt wird er auch genannt von Damon. Und ist er ja auch, aber Ballsy passt halt auch, weil wie er sich vor allen anderen Leuten quasi Damon entgegenstellt. Damon hat ja auch sagt, wie sagt er so schön, achte auf deine Worte. Und er tritt an ihn heran und sagt ja noch sowas wie, willst du jetzt hier regieren oder nicht? Und Damon macht etwas, was sehr wenige Leute ihm abbringen können, ein ganz kleines Lächeln. Das ist auch Anerkennung von ihm. Für so einen Move von dem kleinen Jungen, das ist cool. Kennst du die Geschichte hinter dem Namen Lord Oscar Tully?
Sesamstraße ist das, oder?
Richtig.
Also die Figur ist ja auch, glaube ich, in der eigentlichen Targaryen-Geschichte ist die doch eigentlich eine andere, die, also in der Vorlage, die diese Rolle hier einnimmt, oder? Das ist einer mit einem eindeutigeren Sesamstraßennamen.
Meinst du? Das meinst du, sorry. Bloody Ben ist eine ganz andere Geschichte. Elmo ist, glaube ich, sein Vater gewesen. Da ist es zu eindeutig. Das stimmt. Elmo Tully müsste sein Vater sein. Sein Bruder ist Kermit Tully. Das ist auch zu eindeutig.
Genau, ich glaube, sie haben die Figur von Kermit quasi auf ihn übertragen. Ich habe mir hinterher noch mal das Wiki auf Eisenfire durchgeblättert, weil ich das immer lesbarer finde als das Buch. Ich glaube, es war Kermit, der ursprünglich diese Rolle einnimmt.
Das weiß ich schon gar nicht, wie diese Rollenverteilung zwischen den beiden ist. Aber es stimmt, der Bruder müsste da sein.
Oder Elmo. Ich habe mir aufgeschrieben, also, im Buch hat Elmo Tully die Rolle.
Doch, Elmo. Das ist ja dann der Vater, glaube ich, oder? Oder war Kermit der Vater? Das
ich glaube, Kermit da ich nicht war durch. Der Vater.
Aber Grover ist der Großvater. Und Grover, da fällt es auch nicht auf im Namen, aber Grover ist auch ein Muppet. Und bei Kermit und Elmo haben sie diese beiden Namen, ich glaube, auch ganz bewusst nicht erwähnt. Also da wissen sie, das reißt die Leute raus. Dann kannst du auch Ed Sheeran noch mal dazusetzen. So, das kannst du nicht machen. Oscar geht, Grover geht, aber nicht Kermit und Elmo. Und ich glaube, die zwei Namen werden nie auftauchen. Und wahrscheinlich haben sie auch die Figuren gestrichen. Auch wenn der Vater wird erwähnt. So, dass er aber halt tot ist. Eine Figur, die auch fehlt, die ich gerne hätte, war Bloody Ben. Oder ist Bloody Ben?
Ich habe schon ein paar Mal drüber geredet.
Das ist Benjamin Blackwood. Blackwood, genau. Benji Cott, Blackwood. Er ist der Erbe des Hauses, weil sein Vater, Samuel Blackwood, wurde ja auch erwähnt, bei der Schlacht um die brennende Mühle gestorben ist. Und er ist jetzt der legitime Erbe und er ist 11 Jahre alt. Und Benji Cott Blackwood soll ein großer, schmaler, sanftmütiger Mensch sein. Aber wehe, du ziehst ihm eine Rüstung an und drückst ihm ein Schwert in die Hand und es geht in die Schlacht. Alle Artworks von ihm sind einfach nur blutbeschmiert. Es ist wahnsinnig interessant. Also so quasi die Diana Mormont, wenn sie durchdrehen würde, nur auf der anderen Seite so. Wenn sie für Ramsay Bolton quasi am Start wäre. Ungefähr das ist Benji Cott Blackwood für mich. Und eigentlich kann man ihn nicht ganz rausstreichen. Und ich hatte dann die Vermutung lange Zeit, dass er einfach nur durch Willem Blackwood ersetzt wird. Das ist der jetzt gestorben ist. Gibt sogar ein bisschen Sinn, weil Willem Blackwood wird wie eingeführt? Als ein Kind, das in einem Duell gewinnt und den anderen niedersticht. Das war ja seine Einführung. Und es ist sogar so, dass er Benji Cott erwähnt. Man merkt es aber nur, wenn man die Serie mit englischen Untertiteln schaut. Es ist nämlich so, als Damon in diesem einen Moment, wo er Willem kennenlernt, da sitzt er doch so an einem Tisch und trinkt aus dem Becher und er kommt wieder zu sich. Weil davor hat Alice Rivers ihm den Becher gegeben, er trinkt draus, er kommt wieder zu sich. Das ist das, was wir sehen. Und im Hintergrund hörst du ganz dumpf jemanden reden. Und das ist Willem, der sich gerade vorstellt. Und du verstehst es nicht, weder in der englischen noch in der deutschen Fassung, was er sagt. Aber in der englischen Fassung die Untertitel, die deutschen nicht, die machen's nicht, aber die englischen Untertitel zeigen dir, was er sagt. Und was er sagt ist, dass sein Neffe, Benji Cott Blackwood, jetzt der neue Lord ist. Aber bis er alt genug ist, übernimmt er die Verantwortung für die Blackwoods. Und damit war für mich immer klar, ah, okay, sie haben Benjicott einfach gestrichen, schade, gibt's doch nicht eine coole Kinderfigur in dieser Serie. Und dann nehmen sie halt Willem, jemand, der ein bisschen älter ist und auch wahnsinnig ist. Es gibt diesen anderen hier in der Burning Mill-Folge, die ich aber auch sehr stark fand, der ganz am Anfang so durchdreht, weil der Bracken ihn beleidigt. Der hätte auch einen guten Benjicott abgegeben. Der sieht sogar so aus wie die Artworks, nur ein bisschen älter. Der hieß Davos Blackwood. Der ist aber mutmaßlich gestorben. So, und dann hat mir so diese Idee von Bloody Ben gefehlt. Vielleicht kommt er noch, aber ich muss zugeben, dass Lord Oscar Tully ein sehr guter Ersatz wäre nach diesem Ballsy, Zusammenkunft. Auch toll gespielt. Ich sag ja immer, es ist super schwer, Kinderschauspieler zu finden, die das so gut machen können. Er ist bestimmt auch ein bisschen älter, als er sein müsste. Aber das ist wirklich großartig, fand ich das. Ich liebe diese Szene. Also, als ich jetzt gerade vorhin zum zweiten Mal noch mal gesehen habe, das ist für mich auch so Game of Thrones-ig, so richtig typisch. So viel Dynamik innerhalb einer Szene. Die fing so und so an, du denkst, sie läuft darauf hinaus, dann gibt es halt diesen Höhepunkt, es gibt eine Wende und es gibt die Katharsis. Das Gesicht von Daemon, nachdem er ihm den Kopf abgeschlagen hat. Die Nahaufnahme, wo du sogar siehst, dass auch ein Daemon Targaryen das es gerne anders gehabt hätte und es bereut. Der hat sowas von keine Probleme damit, irgendjemandem das Leben zu nehmen, aber das hat ihm leid getan. Als hätte er quasi die Loyalität seiner eigenen Leute verraten. Oder hat er ja auch im Prinzip.
Ja, also so dieses Leidtun habe ich diesem ganzen Plot nicht ganz abgenommen, weil ich den Willem, ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwelche sentimentalen Gefühle zwischen der einen und der anderen Person sind. Also der Willem er hat schon einen guten Darsteller und auch so dieses Element, wo er um sein Leben bettelt, aber das artikuliert, als würde er irgendwie um einen Wein bitten, ohne Augenkontakt zu suchen und mit so einer passiven Formulierung sozusagen, euer Gnaden, sagt doch mal was. das ist sehr stark gemacht. Die Daemon-Reaktion fand ich, wie gesagt, nicht ganz schlüssig aus der Figurenbeziehung hergeleitet. Was mich aber überzeugt hat, ist die Vorstellung, dass jemand Daemon sagt, was er tun soll.
Ja.
Und dass das ihm auf jeden Fall nicht gefallen hat. Und auch wie so Daemon, also wir sind ja jetzt durch sehr, sehr viel in dieser Staffel durch Harrenhal gelaufen. Die Kamera ist immer an Daemon orientiert, weil wir ja auch so oft seine Subjektive haben, wenn er aus einem Traum wieder so in die Gegenwart oder aus einer Vision wieder in die Gegenwart hineingezogen wird. Also immer liegt der Fokus auf Daemon und dann gibt's immer mal wieder so einen Reaction-Shot von Simon Russell Beale als Simon Strong, den ich famos finde, der dann irgendwie sagt, oh Gott, oder sowas in der Art.
Der ist ja der Meme-Lieferant dieser Serie. Also wirklich, dieser Stand. Einer der geilsten Figuren. Es gibt einen Moment, ich habe ihn mir extra gespeichert, okay, weil was irgendjemand auf Twitter für irgendwas benutzt hat, ich weiß es nicht mal was, aber ich habe mir gedacht, ich speichere mir jetzt dieses Bild, weil ich kann nicht noch mal gebrauchen. Es ist relativ am Anfang dieses Gatherings und dann sagt jemand was gegen Daemon und Daemon, also er merkt das nicht jemand, sondern Oscar Tully stellt sich da so quasi auf. Und Daemon guckt so und aus der Unschärfe, also er ist unscharf im Vordergrund und du siehst dann nur die Side-Eyes von Sir Simon Strong. Und genau dieses Bild habe ich mir gespeichert. Oh mein Gott, das werde ich nochmal gebrauchen. Das ist so gut. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Kein Problem. Simon Russell Beale ist ja so ein großer britischer Darsteller. Ich kann nur empfehlen, schaut euch mal The Death of Stalin an. Da spielt er den Geheimdienstchef Beria.
Der steht eher auf meiner Watchliste. Ja. Jetzt muss ich den sehen.
Der ist sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Kamera ist eigentlich über weite Strecken dieser Staffel immer an Daemon orientiert. Und dann beginnt so diese Auflösung, wo man so diese Kreisformation von den ganzen Riverlords hat und Ladies. Und quasi der Oscar die Kontrolle über die Narration und auch die Kamera erhält und Daemon an den Rand gedrängt wird. Und dann sind wir erst wieder so mit der Kamera wirklich bei Daemon, wenn er jemandes anderes Befehl im Grunde ausüben muss. Und so diese, die Inszenierung, die hat mich dann davon überzeugt, die Gefühle nur zum Teil, würde ich sagen. Aber auch, ja, dieses Klischee von den Kindern, die auftauchen und alle Erwartungen an sie übertreffen, indem sie extrem erwachsen und clever auftreten, das hatten wir schon. Insbesondere natürlich bei Lyanna Mormont in Game of Thrones. Und ich war wirklich beeindruckt, wie sie es schaffen, das zwar wieder einzusetzen, aber dem neue Facetten hinzuzufügen.
Ja, Und es wiederholen.
Ja. Und der Schauspieler wirkt nicht so, als würde er einen Erwachsenen spielen, sondern er wirkt eben jungenhaft und schafft es trotzdem, so diese Souveränität auszudrücken. Mhm. Und auch so dieses Gefühl, ich kann diesem Lord, der da von der Elite von der Küste sozusagen ins weite Land hineinkommt, aber zu meinem kleinen Ort, der eigentlich nichts Großes bedeutet, endlich mal zeigen, was Sache ist, der mich die ganze Zeit so herablassend behandelt hat. Und das macht der Schauspieler wirklich sehr, sehr schön und nuanciert auch. Es ist nicht so ein man hat nie das Gefühl, dass er für die Kamera und fürs Klatschen der Zuschauer spielt, was sehr einfach ist, glaube ich, sondern er bleibt voll in der Welt.
Ja.
Und deswegen ist es dann auch so überzeugend, würde ich sagen.
Ja, da bin ich bei dir. Erwartet nicht auf das Klatschen. So, das ist sehr natürlich. Ich kann die Dynamik vielleicht auch anders nochmal erklären. Und Ryan Condal hat es nämlich verglichen, der Showrunner, mit einer Mafia-Loyalität. Die Szene würde sich ausspielen wie in einer Mafia-Serie oder einem Mafia-Film. Dass man quasi die Loyalitäten wechseln, so mit dem politischen Gefüge. Und Leute tun Dinge, in dem Fall Damon, die sie zwar innerlich, also es widerstrebt ihnen, aber sie müssen es jetzt tun, wenn sie hier vorankommen wollen. Und das ist so etwas, das passiert gefühlt in jeder zweiten Folge The Sopranos. Da musste ich sehr daran denken und dann dachte ich im Nachhinein, oh, das ist der Alan Taylor-Einfluss. Der hat ja sehr viele Sopranos-Folgen gemacht, mit die meisten. Und genau diese Dynamik ist das. Also wenn ihr da draußen immer noch nicht Sopranos gesehen haben solltet, warum auch immer, wenn euch diese Szene gefällt, müsst ihr mal Sopranos gesehen haben. So, kann ich nur noch mal wiederholen. Eine kleine Anekdote möchte ich noch erzählen. Das ist ja alles am Fuße eines Wehrholzbaums, eines Weirwood Trees. Und das passt natürlich auch zu Harrenhal, ist auch sehr symbolisch, weil Harrenhal ist durchzogen von Weirwood Trees, von diesen Wurzeln. Und das ist ja immer etwas sehr Mythisches, etwas, an dem ihm zum Beispiel der eigene Tod vorhergesagt wurde von Alice Rivers. Und Visionen an Weirwood Trees treffen in der Regel ja auch immer zu, wie wir dann in Game of Thrones gelernt haben. Und Weirwood Trees haben ja immer dieses eingeritzte Gesicht. Und was sie jetzt erst revealed haben mit dem Making-of zu dieser Folge ist, das Gesicht, das dieser Baum hat, ist das von George R. R. Martin. Und sie haben ein Foto geschossen, wie er vor diesem Baum steht, ganz stolz. Das musste ich nur kurz erwähnt haben. Und die heulen ja immer so rot. Das ist, weil Winds of Winter immer noch nicht da ist.
Oh. So,
das sag ich jetzt. Was könnte man denn noch sagen zu der Folge? Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Oder hast du noch irgendetwas, was du jetzt unbedingt loswerden möchtest?
Nein, ich hoffe auf weniger Glamping-Trippe von Trips von Alicent, auch wenn ich ihren Ophelia-Moment im Wasser natürlich mochte. Ich hoffe, dass Damon mal Harrenhal verlässt. Mhm. Bitte.
Also du bist auch kein Freund dieses Handlungsstrangs?
Also die Geschichte mit der Alice Rivers finde ich super, aber ich finde, sie schaffen es nicht, die Gruselatmosphäre von Harrenhal wirklich so einzufangen, dass du das Gefühl hast, aha, er wird jetzt wirklich so von diesen den Geistern der Vergangenheit, die hier nicht zur Ruhe gekommen sind, zu diesen Visionen getrieben. Es wirkt total aufgesetzt, es wirkt wie, oh, jetzt haben wir noch mal Paddy Considine im Make-up noch mal hier reingequetscht, was ich auch in dieser Folge nicht mochte, dass er da noch mal auftaucht. Nein, dafür, dass Harrenhal einer meiner Lieblingsplätze ist, dafür, dass da einige der schön ist vielleicht das falsche Wort, aber Szenen der, ich glaube, die zweite Staffel von Game of Thrones war das, stattgefunden haben zwischen Tyrion und Arya. Dafür ist das alles sehr enttäuschend gewesen. Aber das Finale ist natürlich sehr gut wiederum gewesen jetzt.
Das sagt jetzt mir tatsächlich auch wieder anders als dir. Ich bin froh, dass Harrenhal, ich bin genau bei dir, was Harrenhal angeht. Das ist einer der faszinierendsten Plätze in dieser gesamten Welt. Und die zweite Staffel hat das so geil repräsentiert, auch besser als in den Büchern, dadurch, dass die Konstellation überhaupt da war, die es in den Büchern nicht gibt, dass Tywin und Arya da die ganze Zeit miteinander zu tun haben. Ich mag den Harrenhal-Handlungsstrang extrem gerne. Ich habe auch immer so bei jeder Vision das Gefühl, oh, nicht schon wieder. So, das ist immer so mein erstes Gefühl, so, warum denn jetzt schon wieder? Kann der Typ nicht einfach mal, dann geh woanders schlafen, wenn du da mal heimgesucht wirst. Oder trink was anderes, warum vertraust du dieser Alice Rivers? Aber ich muss auch zugeben, es hat so eine eigene Faszination. Es ist auch die erste Folge übrigens, in der nicht albtraumhaft eingestiegen wird bei Harrenhal. Also entweder, wir hatten bei jeder Folge, es ging immer mit einer Vision los von Damon, immer. Oder die allererste von denen, er ist halt dort gelandet, aber es war inszeniert wie in einem Horrorfilm. So, es ist immer albtraumhaft. Und das war die erste Folge, in der es nicht so ist. Weil ich halt glaube, dass er bis zu einem gewissen Grad das überwunden hat. Und auch die Vision von Viserys ist die letzte Vision von Viserys. Wäre meine Überzeugung jetzt und mein Gefühl, der kommt nicht noch mal vor. Weil das war jetzt so abschließend. Wir hatten jetzt den Viserys aus der ersten Folge. Wir hatten den Viserys, jetzt muss ich überlegen, ne, mit der toten Frau, das ist auch immer noch alles die erste Folge. Und jetzt haben wir den Viserys, wie er ihn zum letzten Mal gesehen hat, bei diesem Bankett. Und es gibt auch ein ganz kleines Detail, an das man nicht denken würde. Paddy Considine hat improvisiert, dass, es wirkt jetzt ganz banal, aber er hat improvisiert, dass er sich wirklich so richtig zu Damon hindreht und ihm das ganze Gesicht zeigt. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, warum soll das jetzt was, also als dann hier, wer ist der Damon-Darsteller? Matt Smith hat das im Interview gesagt, das sei halt eine geile Idee gewesen von Paddy Considine. Und da habe ich überlegt, hä, warum? Du warst doch bei diesem Bankett dabei, als er nochmal die Ansprache an die ganze Familie gehalten hat und doch diese Gesichtshälfte extra so runtergenommen hat, diese Maske, um mit allen zu reden. Ich habe mir die Szene nochmal extra angeschaut. Es stimmt, Damon saß zu seiner linken Seite bei der gesunden Gesichtshälfte. Damon hat seinen eigenen Bruder bis kurz vorm Tod nie so gesehen. Erst in dieser Vision dreht sich Viserys komplett zu ihm und er sieht zum ersten Mal seinen Bruder, wie in den letzten Momenten seines Lebens war. Und das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Detail. Aber das macht auch noch mal was mit Damon. Er hat ihn nie so gesehen. So wie er an vielen Stellen sich nie eingestanden hat, ihn so wahrgenommen zu haben. Diese Träume geben ja immer nur den Subtext wieder, der zwischen den beiden war, den sie sich aber beide nie getraut haben auszusprechen. Das macht es auch so traurig und gleichzeitig so faszinierend. So voller falscher männliche, so vollem falschen männlichem Stolz. Auch so ein Ding aus Sopranos. Wenn die Toxic Masculinity da nicht so stark wäre, würden sehr viele Figuren noch leben. Wie viele da sterben wegen Homophobie oder wegen diesem Gruppenzwang und so weiter. Das sind so Dynamiken, die sich aus diesen Gruppen entwickeln, die dann zu ganz schlimmen Schicksalen führen. Und so ein bisschen ist es ja das ganze Leben von Damon. Und das in dieser ganz kurzen Sekunde mal zusammengefasst, indem sich Viserys zu ihm komplett dreht. Und wenn ihr dann darauf achtet, die Szene mit das im Hinterkopf noch mal seht, seht ihr auch die leichte Reaktion von Matt Smith dazu. Und das finde ich alles ganz stark. Deswegen bin ich großer Fan von Harrenhal. Und ich finde es schon fast schade, dass sich jetzt das dem Ende neigt.
Ich nicht.
Ja. Ich hätte die ganze Zeit dieses suffisante Grinsen von Jenny sehen müssen, das ich gesehen habe, während ich Damon Targaryens Herz ausschütte. Okay. Aber wenn man, ich glaube, dein Gesicht sieht man leider nicht so oft auf Moviepilot YouTube. Da auch zum Teil, zum Beispiel, wenn ihr jetzt wirklich, wie angesprochen am Anfang, wenn man so ein bisschen da durchscrollt, bis man bei der letzten Staffel Game of Thrones angekommen ist, da sitzen wir beide zusammen vor der Kamera. Das kannst du nur noch mal jedem ans Herz legen. In 2 Stunden Livestream-Talk oder so war das. Aber wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr natürlich auch hören, wie Jenny über Game of Thrones und andere Dinge und Deadpool und Wolverine denkt. Nämlich wo?
Ja, einerseits bin ich zu einem Movieplot-Podcast-Streamgestöber. Da sprechen wir über Streaming, Serien und Filme. Auch jetzt demnächst werde ich Folgen dazu aufnehmen. Eventuell auch zu House of the Dragon. Also wenn ihr da mehr wollt, abonniert und ihr verpasst keine Folge. Dann habe ich noch einen privaten Podcast. Das ist der Wollmilch-Cast. Und da werdet ihr Montag 5 Uhr eventuell was zu Deadpool und Wolverine hören, was ich noch aufnehmen muss mit meinem Kollegen Matthias Hopf. Ich bin gespannt, das mache ich nämlich auch heute, wenn alles glatt geht. Mhm. Und es wird schon schwer sein, diese Erinnerung an diesen Film wieder herauszugraben, den ich jetzt vor einer Woche gesehen habe, weil die habe ich verdrängt. Ja.
Wow.
Ansonsten könnt ihr mich aber natürlich auch bei moviepilot.de lesen.
Ja, lesen. Also auch vor allem. Ich kann es nur mal empfehlen. Ich werde alle 3 Sachen jetzt mal verlinken. Ich werde deine Killer-Preview eigentlich aus Cannes, aus Venedig, werde ich noch mal verlinken müssen, weil ich diesen Text so genossen habe. Und natürlich jetzt den Wollmilch-Podcast und den Streamgestöber-Podcast. Und je nachdem, ob bis dahin schon was zu Deadpool und Wolverine dabei ist, vielleicht direkt die Folge. Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie du das begründen willst. Ich muss mir das anhören. Und wenn nicht, werden wir das bei Gelegenheit nochmal ausdiskutieren. Ich bin an für sich ja auch ziemlich leer aus dem Film gegangen. Ich habe ihn jetzt aber ein zweites Mal gesehen und ich war auch da sehr viel versöhnlicher. Also wenn du weißt, was dich erwartet und wie geil das alles ist, ich kann auch nur mal auf unseren Podcast hinweisen, da reden wir ja auch drüber, auch mit Yves drüber. Yves hat ihn da zum dritten Mal sogar schon gesehen. Ich bin da ein bisschen versöhnlicher. Ja, dreimal jetzt in einer Woche ist schon viel, gebe ich zu. Das zweite Mal war halt besonders cool, weil das haben wir im Community-Screening gemacht. Weißt du, Yves ist halt extra nach München gekommen. Wir waren in der Astor Film Lounge im Achi, das ist ein Luxus-Premium-Kino in München mit 300 Leuten und haben zusammen Deadpool und Wolverine geschaut. Und hier die Rotten Tomatoes Audience Score. Ich kann nur sagen, das stimmt. Also 98% Audience Score. Also wir waren 300 Leute, das heißt, 6 fanden ihn richtig scheiße. So, und so war es auch. Und die haben dann auch im Live-Q&A ihrer Wut ein bisschen Luft gemacht, kann ich verstehen. Also du bist einer der 2%.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du bist halt unique. Und das ist okay. Also ich habe auch keine Gegenargumente. Ich bin mir ganz sicher, dass egal wie du das begründest, und ich werde mir den Podcast anhören, du hast recht. Ich sitze nur da, ja, du hast ja recht. Ich sehe es noch nicht so eng wie du, aber du hast recht. Also bei Ridley Scott müssen wir noch mal reden, aber bei Deadpool und Wolverine verstehe ich deine Meinung jetzt schon. So, du bist halt nur konsequenter mit der Wertung und das finde ich auch geil. Okay, gut. Vielen Dank, dass du da warst, Jenny. Es hat mir wieder so eine Freude gemacht, mit dir zu reden. Wir müssen es bei Gelegenheit wieder nachholen, okay? Ich lade dich nochmal ein.
Ja, danke für die Einladung. Hat wieder viel Spaß gemacht.
Danke, danke, danke. Und ich ende wie immer mit Valar Morghulis. Und jetzt sagst du?
Valar Dohaeris? Ist das das? Ich konnte das nie. Tut mir leid. Du bist hier der Nerd in Nerd und Kultur.
Ich setze immer drauf, dass die Leute von selber drauf kommen, dass man Valar Dohaeris sagen könnte. Und meistens funktioniert es, aber ich fand es schön, wie du das mit einem Fragezeichen gesagt hast.
Ich hätte jetzt auch in die Notizen schauen können, aber ich habe ehrlich gerade gekramt. Was ist da die Antwort? Oh, das ist schon so lange wieder her, Mensch.
Es ist auch so schön. Eigentlich müsste es prägnanter sein, weil Valar Morghulis haben sie, glaube ich, noch gar nicht in der Serie gesagt. Aber das Dohaeris hörst du jetzt immer, wenn sie versuchen, die Drachen zu bändigen. Dann sagen sie immer, also die sagen auch eine andere Konjugation davon, also Dohaeris. Was weiß ich, die sprechen sie alles komisch aus. Es klingt halt cool. So. Wir bleiben jetzt genauso und damit ist der Podcast zu Ende.